Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 17. November. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Bevor wir heute richtig in die Folge einsteigen, möchte ich euch eine kleine, technische Spielerei zeigen. Was künstliche Intelligenzen mittlerweile können, das ist ziemlich krass. Sie können zum Beispiel eine Stimme klonen. Ich habe das einfach mal ausprobiert und meine Stimme, die klingt geklont so.
Schon unglaublich, was diese künstlichen Intelligenzen mittlerweile können, obwohl man den Unterschied, glaube ich, noch hören kann.
Ziemlich cool, aber wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen gruselig. Gerade dann, wenn man zum Beispiel auch noch der KI sagt, na, diese Stimme, die soll jetzt mal eine ganz andere Sprache sprechen. Und so klingt das dann.
Sevgili podcastimizin dinleyicileri, bugün tekrar burada olmanıza sevindim ve umarım keyifli bir hafta geçirmişsinizdir.
Und, habt ihr die Sprache erkannt? Schreibt das doch gerne mal an podcast@ruhrnachrichten.de. Und an alle, die die Sprache wirklich sprechen, klang das für euch glaubwürdig? Mich würde echt total interessieren, was ihr so darüber denkt. So, das war's jetzt mit dem ungewöhnlichen Einstieg und ich verspreche, ich stehe hier ganz live für euch den Rest der Folge hinter dem Mikrofon. In unserer Folge heute, da sprechen wir über eine Tagesmutter, die Kinder angeleint hat und deswegen jetzt ihren Job verloren hat. Und es geht um ein Restaurant, das jetzt schließen muss zum Ende des Jahres, aber nicht, weil es schlecht läuft. Bevor wir zu diesen Themen kommen, da starten wir wie jede Woche mit den Kurznachrichten. Endlich wieder da. Kadrir und Ahmed Gül haben die Minigolfanlage in Castrop neben dem Haus Goldschmieding wiedereröffnet. Der kleine Imbiss an der Minigolfanlage bietet dann in Zukunft türkische und deutsche Spezialitäten. Das Highlight soll ein ganz besonderer Käsekuchen sein. Weil sie aktuell noch keine neuen Schläger für die Minigolfanlage haben, sondern nur die alten, kann man bis Weihnachten, bis es die neuen Schläger gibt, sogar kostenlos spielen. Auf Entdeckungsreise. Die stellvertretende Ministerpräsidentin von NRW, Mona Neubauer, die ist in Bayern aufgewachsen. Als Studentin ist sie dann nach NRW gekommen und irgendwann dann auch mal durchs Ruhrgebiet gefahren und hat dann die Autobahnabfahrt Castrop-Rauxel gesehen und nicht schlecht gestaunt. Bis dahin dachte sie nämlich, dass es keine Stadt gibt, die wirklich Castrop-Rauxel heißt. Diese kleine Geschichte, die hat sie auf Instagram erzählt, weil sie den Brost-Ruhr-Preis gewonnen hat. Der Preis, der zeichnet Leute aus, die sich besonders für das Ruhrgebiet einsetzen. Bürgermeister Reiko Krawagna und die Landtagsabgeordnete Lisa Kapteinert, die haben die Chance dann direkt mal genutzt und Mona Neubauer nach Castrop-Rauxel eingeladen, um ihr die Stadt zu zeigen. Ermittlungen laufen. Wir haben in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Bei der Gedenkveranstaltung am 9. November 2023 wurde einem Teilnehmer die Israel-Flagge gestohlen von zwei jungen Frauen. Die Flagge wurde am Ende zerrissen. Die beiden Frauen, die konnten festgenommen werden und wurden später erstmal wieder freigelassen. Die Polizei, die ermittelt aber nun wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten. So heißt das offiziell. Es ist aber noch unklar, ob es zu einer Anklage oder einer Gerichtsverhandlung kommen wird, da es zwar viele Zeugen dafür gibt, wie die Flagge geklaut wurde, aber es nicht ganz sicher ist, ob es auch wirklich Leute gibt, die gesehen haben, wie die beiden jungen Frauen die Flagge zerrissen haben. Für das erste Thema steht hier heute mein Kollege Tobias Weckenbrock mit mir im Podcast-Studio. Es geht um eine Tagesmutter aus Castrop-Rauxel und ein Foto bzw. eine Aufnahme von Google Maps aus dem Jahr 2022. So fängt diese Geschichte an. Tobi, wie kam diese Aufnahme zu uns und was ist jetzt das Problem an der Aufnahme?
Wir haben einen Hinweis bekommen, konkret einen Link zu Google Street View. Das ist ja dieses Programm, wo man durch die ganze Stadt laufen kann am Computer und sich die Straßenecken anschauen kann.
Das gibt es auch noch nicht so lange, gibt es jetzt seit Sommer, glaube ich.
Genau, gibt es in Großstädten vor allem schon länger, aber in Castrop-Rauxel seit diesem Sommer ungefähr, richtig. Das zeigte eine Aufnahme, die jetzt für große Diskussionen gesorgt hat, nämlich vor dem Eingang einer Kindertagespflegeeinrichtung bei einer Tagesmutter. War die Frau von hinten zu sehen und ein paar Taschen, die vor ihr standen und sie beugte sich herunter und neben ihr am Hauseingang stand ein Kind. Und das Kind war mit einem Band am Handgelenk und am Geländer befestigt. Und dieses Bild, man kann relativ nah ranzoomen, aber dann wird es doch sehr unscharf, hat uns zu der Frage gebracht, was ist da eigentlich los? Und da begann dann eigentlich die Recherche.
Jetzt
Wir wussten ja natürlich, wo das Bild aufgenommen wurde. Du bist dann dahin gefahren und hast tatsächlich diese Tagesmutter auch getroffen.
Richtig, ich bin dahin gefahren, bin so ein bisschen da durch das Viertel gelaufen und sie stand in der Tür. Und dann habe ich sie direkt angesprochen. Und sie stand in der Tür, weil die Kinder, die sie da betreut, offensichtlich gerade in einem Mittagsschlaf gemacht haben. Also sie hatte auch die Rollladen verdunkelt und so und hatte darum offenbar auch ein bisschen Zeit, mit uns zu sprechen. Parallel hatten wir das Jugendamt dazu befragt. Wir wollten natürlich wissen, ist da eine Kindertagespflegestätte? Denn das war unser Hinweis, den wir hatten, da sei so eine. Und das müssen wir natürlich auch recherchieren. Das Jugendamt hat daraufhin offenbar auch die Tagesmutter kontaktiert, sodass also die Tagesmutter schon wusste, dass möglicherweise da die Presse recherchiert. So, wir trafen sie dann da und haben sie mit dem Foto konfrontiert, das sie also eigentlich auch zuvor noch nie im Netz gefunden hatte. Dabei ist es eigentlich für jeden einsehbar, aber natürlich, man muss dafür auch Street View nutzen und dann genau an diese Stelle laufen, um es zu finden. Und dann hat sie erklärt, wie sie diese Sicherheitsleinen benutzt. Also man kann die im Internet kaufen, kosten so 8 € oder auch 12, ist unterschiedlich, aber sind relativ günstig, liegen auch relativ weich an der Hand. Sie hat uns dann so ein Ding gezeigt, also die sind so mit Klettverschluss, man ist da nicht angeschlossen oder so und sind auch nicht besonders schwer. Sie hat gesagt, sie nutze diese Leinen zur Sicherheit der Kinder. Sie betreut 5 Kinder, also Kleinkinder, das sind ja Kinder oft noch unterhalb des Kindergartenalters, und sagt, sie geht oft mit denen raus und wohnt an einer vielbefahrenen Straße und macht sich sonst zu große Sorgen um die Sicherheit der Kinder.
Als ihr gesprochen habt, da war schon klar, am Donnerstag, also gestern, da hatte sie ein Gespräch mit dem Jugendamt, weil die eben mit ihr darüber reden wollten, na, was ist denn hier mit diesen Leinen? Und da ist dann jetzt gestern bei rumgekommen, dass sie nicht mehr als Tagesmutter zugelassen ist.
Ja, ehrlich gesagt hatte sie das schon befürchtet und hat mir gesagt, sie hätte die ganze Woche schlecht geschlafen und sich große Sorgen um ihre eigene Existenz gemacht. Ich habe eher vermutet, dass es so eine Art gelbe Karte gibt, also so eine Art Abmahnung oder Verwarnung und dass man sich darauf einigt, diese Leinen möglicherweise nicht wieder zu benutzen. Aber tatsächlich, das Jugendamt hat gesagt, wir entziehen dir die Erlaubnis, du darfst ab sofort, das hieß dann ab Freitag, weil das war mit Donnerstagnachmittag, die 5 Kinder nicht mehr betreuen.
Wie hat das Jugendamt seine Entscheidung denn begründet?
Also unterm Strich hat das Jugendamt gesagt, wir wollen pädagogisch nicht, dass Kinderleinen bei der Arbeit eingesetzt werden. Das hat es aber den Tagesmüttern bei den Ausbildungen und Fortbildungen eigentlich so konkret mit diesen Leinen nie vermittelt, sondern das ist jetzt erst abgeleitet worden aus diesem Einzelfall. Und konkret ging es in diesem Fall eigentlich um das Foto, nicht so sehr um den Einsatz zu Sicherheitszwecken im Straßenverkehr, also zum Beispiel, wenn man mit Kindern eine Kreuzung, eine vielbefahrene überquert, dass man dann phasenweise eine Leine anlegt, damit das Kind nicht wegläuft und unter das Auto kommt, sondern konkret zu dem Foto, wo ein Kind an dem Geländer befestigt ist. Und das habe die Tagesmutter im Gespräch mit dem Jugendamt so auch nicht gut oder einleuchtend begründen können, warum sie das in diesem Fall angekettet hat.
Dazu müsste man noch ganz wichtig sagen, der Einsatz von solchen Kinderleinen, der ist im Prinzip nicht verboten. Also wenn Eltern das machen wollen, dann können sie das tun. Es ist nur dann verboten, wenn man das als Züchtigungsmaßnahme, so heißt das dann bürokratisch, benutzt. Also wenn man jetzt sagt, boah, du hast dich aber nicht benommen, jetzt hänge ich dich mal mit der Leine hier an die Treppe oder so.
Genau, das hat die Polizei uns auch bestätigt. Die haben wir natürlich auch gefragt.
So, jetzt haben wir quasi die Fakten des Falls erzählt. Jetzt habe ich aber ja schon gesagt, da gab es riesig viel Diskussion. Es gab viel Solidarität für die Tagesmutter. Es haben wahnsinnig viele Leute geschrieben, ja, ich wurde als Kind aber auch immer an den Kinderwagen gehangen und so. Tobi, wie siehst du das? Wir haben ja in der Redaktion, es gab ganz unterschiedliche Meinungen auch hier bei uns. Du bist ja selber Vater. Was hältst du von diesen Kinderleinen?
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe keine und ich habe auch ganz selten diese Leinen bisher gesehen. Also wenn das jetzt gang und gäbe wäre, dass jeder mit so Leinen rumläuft, dann würde mir das ja vielleicht auch gar nicht so auffallen. Aber ich hielte das, was ich auf diesem Foto gesehen habe, so wie ganz viele Leute, denen ich das Bild gezeigt habe, für wirklich überaus kurios und auch außergewöhnlich. Und wenn man mal die Augen aufmacht, selbst auf großen Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder der Kirmes, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese Leinen hier in Castrop-Rauxel so jemals im Stadtbild gesehen hätte.
Ja, mir sind die bisher auch erst nur einmal aufgefallen in meinem Leben und das war, als wir in Rom waren mit der Schule und halt da in der Stadt, wo es dann so voll war, da haben wir das tatsächlich gesehen, fanden das aber damals auch schon komisch und haben dann als Schüler darüber diskutiert, weil wir das eben auch alle vorher noch nie gesehen hatten.
Genau, und die Frage ist ja aber, braucht man das wirklich, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten? Also ich kann in gewisser Weise nachvollziehen, wenn eine Frau mit 5 Kindern spazieren geht, dass das unübersichtlich wird, vor allem wenn es nicht die eigenen sind, wenn es Kleinkinder sind. Vielleicht sogar noch in der Eingewöhnungsphase, man lernt die Kinder irgendwie gerade erst kennen und geht dann an vielbefahrenen Straßen vorbei. Jeder, der Kinder hat, hat sicher schon mal erlebt, dass das Kind nicht unbedingt genau das tut, was man als Eltern gerade von ihm wünscht oder verlangt. So, und die Frage, die sich dann aber stellt, ist natürlich auch, was ist die Pädagogik? Also wie sollen Kinder das denn lernen, im Straßenverkehr zurechtzukommen, wenn sie an alleine sind? Ich meine, im Alltag werden sie später auch nicht an alleine sein und dann müssen sie ja auch irgendwie mit den Gefahren klarkommen.
Das wird gerade, finde ich, ziemlich vermischt bei der Diskussion, die wir gerade führen. Also wenn es zum Beispiel Kinder mit Einschränkungen gibt, zum Beispiel dazu zählen autistische Kinder, bei denen kann so eine Sicherheitsleine wirklich helfen, weil sie lernen es nicht anders oder brauchen viel, viel länger zum Lernen und dann ist es sinnvoll. Auch wenn man jetzt zum Beispiel wieder, als wir das in Rom erlebt hatten, da würde ich das vielleicht auch als Eltern verstehen. Aber wir haben ja dieses Foto vor der Eingangstür, dann hat sie uns selber noch ein weiteres Bild gezeigt in einem Supermarkt, was jetzt auch nicht der größte Risikoort ist. Und das verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nur an der einen Kreuzung passiert ist. Also ja, wir sind jetzt an der Straße und 10 Meter weiter auf dem Waldweg nehme ich die direkt ab. Das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, dass das am Ende so passiert ist. Und wie du schon sagst, irgendwo müssen die Kinder lernen, wie man sich verhält. Und wenn man denen immer beibringt, du bist hier an der Leine, musst dir quasi gar keine Sorgen machen, finde ich das schwierig. Und es kommt für mich noch obendrauf, dass es ja nicht ihre eigenen Kinder sind. Es gab zwar Verträge mit den Eltern, aber die Eltern waren in der konkreten Situation dann ja nicht dabei. Und wenn man als Tagesmutter sagt, ja, ich mache das in schwierigen Situationen und dann erfährt man im Nachhinein, ah, mein Kind wurde da vor der Haustür angeleint, weil sie den Schlüssel gesucht hat oder so, das, finde ich, macht am Ende nochmal einen Unterschied, weil es eben nicht die eigenen Kinder sind.
Ich habe vor Ort, als ich mit der Tagesmutter sprach, durch Zufall auch 2 Mütter angetroffen. Die kamen offenbar dann, um gleich ihre Kinder abzuholen. Und die waren offenbar überhaupt nicht deiner Meinung in dieser Sache. Mhm. Oder die haben einfach gesagt, ja, wir haben das damals unterschrieben. Das war für uns auch kein Thema. Wir finden das gut. Wir freuen uns, wenn unsere Kinder sicher sind. Und wir halten die Arbeit dieser Tagesmutter für ausgesprochen gut. Also die beiden Mütter haben das auch überhaupt nicht als problematisch angesehen. Und das gibt ja auch einige Kommentatoren, auch älterer Generation, die haben gesagt, ja, wir waren früher auch an so einem Pferdegeschirr, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, irgendwie angebunden mit Lederriemen. Und das war, hat mir auch nicht geschadet. So, das ist die Frage. Wir haben auch Kontakt zu einem Sozialarbeiter, der hat uns gesagt, also eigentlich aus seiner Sicht ist das total schwierig und es zeigt in gewisser Weise für ihn auch, dass eine Frau mit 5 Kindern eigentlich No-Go ist. Eigentlich meinte er, müssten Kleinkinder mit einem höheren Betreuungsschlüssel ausgestattet sein. Er sagt, was ist denn eigentlich, wenn die Frau mal zur Toilette muss, jetzt mal abgesehen von Spaziergängen? Auch eine gute Frage. Ich finde, es ist sehr, sehr gut, dass die Frau mit den Kindern rausgeht. Das muss man auch mal festhalten. Es gibt sicher auch Tagesmütter, die sparen sich den ganzen Stress mit Ausziehen, Anziehen, Rumlaufen, Gefahrensituationen hier und da. Sie läuft öfter zum Wochenmarkt, sie geht zum Spielplatz und so. Das ist wirklich alles positiv hervorzuheben. Aber der Einsatz der Leine, ich glaube, an vielen Stellen hätte man das einfach nicht notwendig machen müssen.
Ich glaube, das können wir so als Fazit festhalten. Man sollte diese Leinen nicht grundsätzlich verteufeln. In dem Fall wirkt es aber schon so, als wäre der Ansatz einfach nicht richtig gewesen. Und das ist ja im Prinzip auch das, was das Jugendamt am Ende gesagt hat. Das war uns zu viel, das wollen wir nicht.
Genau, aber zur Fairness finde ich, gehört auch, von einem Jugendamt erwarte ich, dass man sowas vorher anspricht, dass man vielleicht eine gelbe Karte gibt oder eine Warnung ausspricht, mit der Frau spricht und sagt, nie wieder einsetzen, mach mal weiter, wir beobachten das und wenn das gut weiterläuft, dann können wir auch weiter zusammenarbeiten. Das wäre meine Lösung gewesen.
Ein sehr kontroverses Thema, Tobi. Vielen Dank, dass du dafür hier bei uns im Podcast warst. Danke.
Gern.
Wenn ich den Podcast vorbereite, dann muss ich mir natürlich immer überlegen, welche 2 großen Themen willst du diese Woche haben? Und ich schaue natürlich so ein bisschen, welche Themen sind interessant für den Podcast. Aber ich gucke auch, was hat diese Woche ganz gut funktioniert. Denn in Zeiten von digitalem Journalismus wissen wir natürlich, welcher Artikel wie oft geklickt wurde. Und das erste Thema, das lag heute auf der Hand, das Thema um die Sicherheitsleinen. Und das zweite Thema, das musste eigentlich der Yachthafen werden, beziehungsweise die Gastronomie zum Yachthafen. Jetzt ist das Blöde nur, die Recherche dazu habe ich gemacht und eigentlich versuche ich ja immer Themen zu finden, die meine Kollegen gemacht haben und die nicht ich gemacht habe. Aber weil das Thema, das haben wir gemerkt, euch wirklich sehr interessiert, machen wir ausnahmsweise mal eine kleine Ausnahme und deswegen tauschen Tobi und ich jetzt quasi Stühle und Tobi fragt mich zum Yachthafen aus.
Der Yachthafen in Pöppinghausen am Rhein-Herne-Kanal. Warst du schon mal da?
Nee, jetzt erst für die Recherche. Also ich wusste tatsächlich, dass es ihn gibt, aber jetzt war ich erst da, als das Thema bei mir auf dem Schreibtisch gelandet ist und da war er ja leider schon zu.
Wie ist das Thema zu dir gekommen und worum geht's überhaupt?
Ja, mal so richtig oldschool. Es gab einen Informanten, der uns aus Pöppinghausen rausgeschrieben hat. Hallo Frau Wager, ich habe gehört, der muss schließen und dann habe ich mit ihm telefoniert und danach habe ich gemerkt, ja, da ist wirklich was dran. Und habe angefangen, ja, zu recherchieren, was in dem Fall tatsächlich mal ein bisschen aufwendiger war.
Okay, dann verraten wir jetzt erstmal vorweg, warum muss denn jetzt das Lokal zum Yachthafen und möglicherweise auch Teile des Sportboothafens da schließen?
Genau, sie müssen schließen, weil es Bauarbeiten am Rhein-Herne-Kanal geben wird. Und für diese Bauarbeiten, da braucht man die Fläche, einfach schlicht das Grundstück, auf dem das Restaurant zum Yachthafen steht, auf dem aber auch vom AMC zwei Gebäude stehen. Auf dem aber auch vom AMC-Gebäude stehen, da ist nämlich die Werkstatt und deren Fahrschule.
AMC, das ist der Sportbootclub, der da ist. Die haben viele kleine Yachten da liegen und auch so Segelboote, glaube ich, ne?
Ja, genau, sieht ganz beschaulich aus.
Und das muss schließen, weil der Kanal umgebaut wird. Was genau wird da gebaut?
So richtig haben wir das immer noch nicht rausgefunden. Eine Verbreiterung haben jetzt einige schon ausgeschlossen, andere haben aber gesagt, er wird verbreitert. Was wir wissen, es sind Bauarbeiten am Rhein-Herne-Kanal und es ist ziemlich wahrscheinlich die Verbreiterung.
Warum muss dafür denn dann da ein Gebäude abgerissen oder geschlossen werden?
Ja, wenn man vor Ort ist, dann merkt man das ja sehr schnell. Das Gebäude ist unfassbar nah am Wasser. Also das ist natürlich der Traum, wieso da so viele Leute hinwollten, ne? Sitzen direkt am Wasser. Man kann quasi, wenn man ein bisschen geübt ist, von seinem Tisch dann direkt in den Kanal spucken, wenn man wollte. Deswegen so nah am Wasser, das ist ja genau die Ecke, wo der Yachthafen ist, wo die Bauarbeiten stattfinden werden. Und es ist ziemlich klar, der müsste weg. Beziehungsweise alle, die da säßen, säßen quasi mitten in den Baumaschinen.
Genau, dass es eine Kanalverbreiterung geben wird, haben wir ja auch schon mehrfach berichtet. Das betrifft auch die Bladenhorster Brücke am Westring zum Beispiel und so. Also der Kanal wird ausgebaut, damit die größeren Binnenschiffe da demnächst irgendwie auch langfahren können. Das ist ja unterm Strich so die Nachricht. Jetzt ist ja das Problem, wenn dieses Lokal geschlossen werden muss, dann betrifft das ja auch einen Gastronomen. Also das geht einfach so?
Das geht einfach so, weil dem Gastronomen das Grundstück nicht gehört, sondern er hat es gepachtet für immer ein Jahr, ist das, was wir so gehört haben, von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die BIMA. Die kannte ich vorher auch noch nicht. Und der BIMA gehören halt verschiedene Grundstücke in ganz Deutschland und eben auch dieses kleine Grundstück da am Yachthafen, eben auf dem das Restaurant steht und Werkstatt und Segelschule. Und die BIMA, die soll Grundstücke natürlich, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder wenn der Bund sie nicht mehr braucht, dann müssen die halt weitergegeben werden, verkauft werden. Die soll die nicht horten. Und in dem Fall sagen die jetzt, gut, wir verkündigen den Vertrag, weil es die Bauarbeiten gibt und danach, ja, mal gucken, was damit passiert.
Super bitter. Haben wir mit dem Gastronomen schon gesprochen?
Wir erreichen ihn leider nicht. Uns haben Gerüchte erreicht, dass er im Urlaub ist, weil das alles ein bisschen viel für ihn war. Dieser Schock, dass er jetzt schließen muss, zum Ende des Jahres laufen die Verträge aus. Wir wissen vom AMC, die mit uns gesprochen haben, dann werden auch Wasser und Strom abgedreht, weil der Yachthafen, also das Restaurant zum Yachthafen, wird über den AMC versorgt. Das heißt, wenn die da abdrehen, dann ist da sowieso vorbei. Also Silvester ist allerspätestens vorbei.
Und der Verein, muss der auch zumachen?
Nee, der Verein, das muss man, wenn man sich das quasi von oben anguckt auf der Karte, man sieht, dass die Segelschule und die Werkstatt nur ein kleiner Teil sind. Der Hafen von denen, der ist weitestgehend unberührt. Und ich sage jetzt weitestgehend, da kommen wir dazu, warum diese Recherche so hakelig war. Weil es auch noch eine andere Baustelle gibt und weil nicht alles der BIMA gehört. Also der BIMA gehört das kleine Grundstück mit dem Restaurant und der Werkstatt und so. Dann gibt's noch einen Teil, der RAK gehört. Das ist die ganzen Hinterlassenschaften der Zechenzeit hier verwaltet, größtenteils.
Und bei der Rack gibt's auch eine Baustelle und auch am Kanal. Da geht's aber um was ganz anderes. Da geht's um einen bestimmten Damm, der gebaut werden muss. Und die Rack will grundsätzlich dieses Grundstück verkaufen. An wen ist aber auch noch nicht ganz klar. Und damit steht natürlich auch so ein bisschen der Verein am Ende von der Entscheidung, will man das Grundstück selber kaufen oder nicht. Aber das ist quasi ein anderes großes Thema.
Diese Hintergründe, das ist ja immer wunderbar, super komplex mit diesen ganzen Behörden, von denen man nie gehört hat.
Ja, man hatte auch das Gefühl, die reden alle nicht miteinander. Also die RAK wusste nicht, dass der Beamer das andere gehört. Die RAK ist, glaube ich, so im ersten Moment selber davon ausgegangen, dass denen alles gehört. Dann die Beamer hat noch nicht so richtig mit der Stadt geredet, so wirkt es zumindest, weil die Stadt könnte am Ende ein Vorkaufsrecht haben auf diese Fläche und könnte die dann zuerst kaufen und natürlich da was Cooles hinbauen, wenn sie wollte, nach den Bauarbeiten.
Ich habe jetzt selbst so ein bisschen durch die Reaktionen geguckt, also der ganz normalen Leute, und die sagen, ach schade, ein tolles Ausflugsziel weniger, ich mache so gerne Radtouren da raus und da im Biergarten, traumhafte Location oder Feiern, die da gefeiert wurden und so. Und da gibt's wirklich gar keinen Ausweg mehr?
Nee, leider nicht. Also ich habe auch schon überlegt, also wir haben auch die Stadt gefragt und die hat gesagt, es ist nicht unser Grundstück. Also selbst wenn die Stadt hätte helfen wollen, und sie bedauert es sehr, dass das jetzt zu Ende geht da, aber die Stadt meinte, das ist, also ich vergleiche das jetzt, das hat nicht die Stadt gesagt, ich vergleiche das jetzt mal, das ist wie wenn wir zwei Nachbarn wären, Tobi, und du baust den Pool in den Garten und ich will das nicht, dann kann ich aber nichts machen, weil das ist nicht mein Grundstück. Und so ist das quasi auch. Die Beamer kann das machen, der Kanal muss verbreitert werden und dann sagt man, ist das halt einfach wichtiger als das Erhalten von einem Restaurant.
Also, der Kanal, der Rhein-Herne-Kanal in Castrop-Rauxel, ganz am Rande in Pöppinghausen, wird aus meiner Sicht dafür die Menschen als Freizeitfaktor unattraktiver, oder?
Ja, das hat man auch, also als ich habe geschaut, die Google-Bewertungen sind durchweg positiv. Viele Bilder und so netter Inhaber und das Ambiente so toll. Gut, jetzt war ich im November da, das ist jetzt November halt, ne? Aber die Lage, die ist schon schön und es ist auch süß eingerichtet, dieser Biergarten. Das ist wirklich ein großer, großer Verlust und sagen wir mal so, alle Beteiligten sollten sich schon überlegen, ob man das nicht vielleicht wieder aufbauen könnte, was Ähnliches wieder dahin bauen könnte oder vielleicht an einer anderen Stelle das ermöglichen könnte, weil der Ort jetzt da, dieser Hafen, der hat wirklich, wie du schon sagst, an Attraktivität verloren.
Super schade. Vielen Dank für die Recherche und bleib bitte dran.
Vielen Dank, Tobi, fürs Vertreten. Bei unseren Veranstaltungstipps fürs Wochenende, da wird es so langsam weihnachtlich und ich glaube, wir werden euch in den kommenden Wochen noch viele Tipps rund um Weihnachten geben. Heute Abend, da eröffnet aber ja so ziemlich der größte Weihnachtsmarkt in Castrop-Rauxel, nämlich das Weihnachtsdorf am Reiterbrunnen. Ab 17 Uhr gibt es da schon Chormusik und eine kleine Band tritt auf und um 19 Uhr, da ist dann die ganz offizielle Eröffnung. Jeden Abend soll es Programm geben, der Eintritt ist frei. Alle Infos rund um das Weihnachtsdorf verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und meine Kollegin Janina Preuß, die ist heute Abend auch live bei der Eröffnung dabei. Am Samstag ist der Caritas-Tag. Es geht um 13 Uhr am Lambertusplatz 16 in der Altstadt los. Es gibt einen kleinen Bazar, Kaffee und Waffeln. Ab 15.30 Uhr werden dann in der Lambertuskirche Kerzen entzündet und um 17 Uhr beginnt der Abschlussgottesdienst. Außerdem am Samstag im Marcel-Kallo-Haus gibt es von 17 bis 21 Uhr eine Kleidertauschparty. Wenn ihr bei einem Thema, über das wir heute gesprochen haben, sagt, ey, da würde ich gerne noch mehr drüber wissen, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da verlinke ich euch immer alle Themen, über die wir heute gesprochen haben. Viele der Artikel da, die stehen allerdings hinter der Paywall. Ihr braucht also ein RN-Plus-Abo, um sie lesen zu können. Das Abo, das kostet, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, in den ersten 3 Monaten nur 3 Euro, also 1 Euro im Monat. Da kann man, glaube ich, nicht meckern. Und ihr unterstützt natürlich als Abonnentinnen und Abonnenten auch unseren kostenlosen Podcast hier. Also an der Stelle einen großen Dank an alle, die schon die Rohnachrichten abonniert haben. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik loswerden wollt oder auch mal was zu einem der Themen sagen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns dann hier nächste Woche wieder. Bis dahin, Glück auf!